BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute mit einer Sendung für alle, die Tomaten mögen. Jetzt mag ja nicht jeder, der gern Tomaten isst, gleich welche selber anbauen. Aber ich glaube, wenn diese Sendung halt vorbei ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, gibt's ein paar Leute mehr, die sagen, jetzt glaube ich, probier's doch auch einmal. Weil Tomaten zum selber ernten sind keine Hexerei. Und die allermeisten Sorten kann man nur dann essen, wenn man sie auch wirklich selber anbaut. Die Andrea Illini aus Mittelfranken hat in ihrem Garten die Qual der Wahl zwischen mehr als 5000 verschiedenen Sorten. In den nächsten 2 Stunden erzählt sie uns, wie sie zu diesem Schatz gekommen ist und was ihre interessantesten Sorten sind. Und natürlich kriegen wir auch Tipps fürs selber anbauen. Ich bin die Edith Schuhwalter. Ich freue mich auf 2 spannende Radiostunden. Tomaten sind das Lieblingsgemüse der Deutschen. Und die Vielfalt ist ja viel größer, als sich die meisten von uns vorstellen können. Mein heutiger Gast kennt und hat auch tausende verschiedene Sorten. Das ist die Andrea Illini aus dem Landkreis Roth. Ich sage herzlich willkommen auf BR Heimat.
Guten Morgen, herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Frau Illini, ich habe es eingangs schon gesagt, Sie hüten ja einen wahren Schatz von mehr als 5000 verschiedenen Sorten. Also das klingt jetzt schon noch jemand, der sich schon seit langem mit Tomaten beschäftigt.
Richtig bewusst hat es ungefähr vor 2000 angefangen, im Jahr 2000, wo ich mir bewusst wurde, welche Unterschiede es gibt an Sorten. Der Unterschied kam damals tatsächlich zwischen Samenfest und Hybrid.
Den muss ich vielleicht gleich erklären, wenn das schon gefallen ist. Also Samenfest, wissen Hobbygärtner, die kann man selber vermehren.
Genau, ich kann
Hybrid,
jedes Jahr.
Was heißt das?
Hybrid heißt, dass ich eine Power-Turbo-Pflanze habe, die einen unglaublichen Ertrag hat. Ganz wichtig für den Ertragsanbau, für die Gewächshausbesitzer, die sehr viel trägt, die immer gleichzeitig reif werden.
Also
einfach
für
Ertragssicherheit. Genau. Und davon kann ich aber kein Saatgut mehr nehmen. Ich kann es Saatgut nehmen, es kommt aber was ganz anderes raus. Mendelschen Erbregeln haben wir da irgendwann mal gelernt. Beim samenfesten Saatgut habe ich immer das die Pflanze, die es Jahr vorher auch da war. Und
genau.
Die Frucht.
Also es ist quasi die gleiche Erbinformation wird immer weitergegeben.
Richtig.
Also was man hat, kriegt man auch wieder.
Ja, so sollte es im Idealfall sein.
Und dieser Unterschied ist Ihnen vor 26 Jahren das erste Mal klar geworden und da haben Sie Ihre Konsequenzen draus gezogen.
Die habe ich draus gezogen, weil ich der Meinung bin, wer so eine Turbopflanze im Garten haben möchte, kann das gerne machen. Die Ertragsanbauer müssen es machen, denn die können mit diesen Tomaten, die wir haben, nicht leben, weil sie sind nicht transportfähig. Sie sind auch keine Gefahr für die Saatgutindustrie. Aber wir im Garten haben schon immer getauscht, über den Zaun hinweg.
Genau.
Wir hatten schon immer eine Weiterentwicklung der Pflanzen, denn diese Pflanzen, die wir im Garten anbauen, wir Hobbybauer, die lernen dazu jedes Jahr.
Die passen sich selber an.
Die passen sich an, die sind regional mit den Wetterbedingungen vertraut. Die wissen genau, 2018 war es brutal heiß, 2021 war ein braunvolles Jahr. Sie müssen damit klarkommen. Die Hybridpflanzen müssen das nicht, die haben kein genetisches Gedächtnis, die müssen nur ein Jahr leben. Aber die müssen in dem Jahr müssen sie einfach brutal viel produzieren.
Da ist die allererste Anforderung viel, viel Ertrag. Und wenn wir jetzt unsere Sachen im Garten haben, also manche sagen ja, wenn man halt so viel Arbeit reinsteckt, dann schmeckt es automatisch besser. Aber es ist auch jemand, der sie geschenkt kriegt, sagt einmal, die schmecken einfach viel besser. Und da ist einer der Gründe, eben, dass die ganz anders beschaffen sind, oder?
Richtig. Einer der Gründe ist, dass sie anders beschaffen sind. Und der andere Grund ist, dass wir ein bisschen besser oder nachlässiger mit der Pflege der Tomaten umgehen sollten.
Nachlässigkeit wäre ein Vorteil, sagen Sie, warum?
Richtig, weil wir einfach zu viel damit tun. Diese Turbopflanzen brauchen tatsächlich weitaus mehr
Pflege. Einfach.
Pflege, sie
und
brauchen
optimale
mehr.
Optimale Nährstoffversorgung,
sie
optimale
brauchen mehr,
Wasserversorgung.
Richtig, mehr Wasser, mehr Futter. Und das brauchen die Samenfesten nicht. Eben aufgrund ihres genetischen Gedächtnisses, die wissen, wo sie herkommen, wo sie ursprünglich herkommen, von der Geschichte her. Und man kann sie erziehen.
Mhm. Also wenn ich immer ein bisschen gieße, dann gewöhnen sie sich daran, dass immer ein bisschen Wasser kommt. Aber wenn ich sage, jetzt gieße ich 3 Tage nicht, dann sind sie ja gezwungen, dass sie nach unten gehen mit den Wurzeln und Wasser suchen.
So das ist richtig, das, genau so meine ich das. Mhm, genau. Die Tomate arbeiten lassen.
Mehr die Tomate arbeiten lassen, als selber zu arbeiten.
Richtig.
Und wie viele Sorten haben Sie denn dann im Laufe der Jahre angesammelt, muss man schon sagen, also weitergepflegt?
Also wir hatten im Laufe der Zeit, seit 2000, hatten wir bis 2024 1600 Sorten.
Wahnsinn.
Und mit denen war ich verhältnismäßig glücklich, weil ich konnte sie alle 5 Jahre reproduzieren. Ich konnte sie wieder neu anbauen, weil ich gedacht habe, das Saatgut verliert dann an Keimfähigkeit.
Ja, das kann man ja nicht ewig einfach, nicht wie ein Buch, wie eine Bibliothek, einfach die Bücher im Regal stehen lassen.
Hatte ich
gedacht.
Sind
ja lebende Wesen, die Samen.
Ja, ich wurde eines Besseren belehrt, denn durch eine Erbschaft, ein französischer Freund von uns, der weit über 80 ist, hat aus gesundheitlichen Gründen sein Archiv nicht mehr weiterführen können und hat gesagt, er gibt es uns, ansonsten wirft er alles weg.
Oh nein.
Oh doch. Und ich wusste, er hat viele Sorten. Mhm. Ich hatte gehofft, dass viele Sorten mit meinen identisch sind. War dann nicht der Fall. Aufgrund seiner Erbschaft und unserer sind wir jetzt auf 5500 Sorten.
Wahnsinn. Mhm.
Und die müssen verwaltet werden. Und ich habe dann angefangen, er hat schön akribisch aufgeschrieben, wann er die das letzte Mal angebaut hat. Und die ältesten waren vom Jahr 2000, also 25 Jahre alt.
Und die keimen noch?
Ich hatte es befürchtet nicht, habe dann gleich 600 Sorten ausgesät. Und nach 8 Wochen sind immer noch welche gekeimt und wir waren bei 75% Keimrate.
Wow.
Das hat dann unseren Garten letztes Jahr ein wenig überfordert, weil wir dann insgesamt über 660 Sorten hatten.
Ja, Wahnsinn.
Weil ich musste ja von meinen 1600 auch noch welche aussehen.
Aber es hat sich gezeigt, dass Tomatensamen viel länger keimen, als man denken würde.
Ja.
Also wenn man sie im Laden kauft, dann steht ja immer bis meistens 2 Jahre und dann soll man es nicht mehr. Und ich muss sagen, also meistens liest man ja, man soll immer vorsichtshalber doppelt säen, weil manche nicht aufgehen. Dann habe ich immer am Ende viel zu viele, weil doch fast alle aufgehen. Wenn mal eine oder zwei nicht keimen, ist eigentlich eher die Ausnahme bei den
Aber
Tomaten.
Da freut sich doch der Nachbar.
Ja, sämtliche Freundinnen werden natürlich auch dann immer beglückt und die sagen, ja, und wo soll ich nur hinpflanzen? Das ist natürlich das Problem. Aber Sie mit Ihren über 5000 Sorten, haben Sie dann jetzt schon einen Rhythmus, wie oft Sie die jeweils dann aussehen?
Also bis jetzt war es tatsächlich mit den 1600 Sorten alle 5 Jahre. Ich habe mich dann ein bisschen mit Rechnen beschäftigt. Also ich schaff's die ganzen maximal 8-9 Jahre. Hängt ein bisschen ab von meinen Bekannten. Ich habe 5 Anbauer in dem Umkreis, geht bis Schwäbisch Hall und bis Österreich, die für mich Sorten übernehmen und anbauen und genauso dokumentieren, wie ich das mache, genauso anbauen, wie ich das mache, mit dem Abstand und so weiter. Und dadurch schaffe ich es tatsächlich, dass ich es in 8 Jahren, wenn ich Glück habe, in 8 Jahren schaffe, das komplette Archiv einmal anzubauen. Seit letztem Jahr fangen wir an, das Saatgut, das frisch geerntete Saatgut einzufrieren.
Ah ja,
also
okay.
Immer eine große Portion.
In Spitzbergen gibt es ja das ganz große
Wassermungenauer Spitzbergen gibt es dann, genau.
Aber geht es in der normalen Gefriertruhe? Oder
ja,
haben Sie
minus 18 Grad. Normale es wird getrocknet, das Saatgut. Dann abgepackt in kleine Tüten mit dem Datum drauf, mit dem Namen. Schön alphabetisch sortiert. Und dann stehen jetzt die Kisten drin vom 21 bis 25 schon. Also knapp die Hälfte haben wir schon eingefroren.
Ja, Wahnsinn. Aber natürlich macht es auch Spaß und ist ja immer spannend, wie die einzelnen Sorten sich entwickeln. Die haben Sie ja auch nicht alle kennen können, die Sie da übernommen haben, oder?
Das ist richtig. Meine 1600 Sorten hatte ich schon mehrmals angebaut. Ganz spannend war es jetzt natürlich letztes Jahr von Philippes Sorten, wo ich teilweise eher nur einen Namen hatte und ein Bild. Und ich hatte noch nie so kräftige Pflanzen wie letztes Jahr, wirklich von den Stängeln her. Es war unglaublich, dieses Saatgut. Und er hat ein Faible für Fleischtomaten, große Tomaten. Also Tomaten, die du mit 2 Händen halten musst.
Ja, Wahnsinn.
Und ertragreich. Es war unglaublich.
Aber jetzt muss ich mal sagen, Sie haben vorhin haben wir darüber gesprochen, dass sich die Tomaten ja an Ihr Umfeld anpassen. Mhm. Wenn dieser Freund in Frankreich gelebt hat, dann haben Sie dich ja, haben die sich ja an die dortigen Verhältnisse angepasst, oder?
Philipp kommt aus Wiesloch, hat aber auf der ganzen Welt gesammelt, so wie wir auch. Mhm. Und diese Tomaten sind ja wohl irgendwo angebaut gewesen, sonst hätten wir ja kein Saatgut. Und es ist jetzt eben spannend zu sehen, dass sie auch bei uns in Mittelfranken wirklich extrem gut gedeihen.
Also das ist alles super spannend. Ich würde sagen, jetzt hören wir uns ein Musikstück an oder zwei vielleicht und dann ratschen wir gleich weiter über diese interessantesten, also über einige dieser vielen tausend Sorten, die sie haben, die eine besonders interessante Geschichte haben oder die besonders interessante Eigenschaften haben. 10.24 Uhr ist es mittlerweile, bei Habe die Ehre geht's halt um die Tomaten und die können ja klein sein wie Kirschen, groß wie ein größerer Apfel oder so groß, dass man es mit zwei Händen gleich greifen muss, wie wir gerade gehört haben. Rund oder eher länglich und natürlich nicht unbedingt rot. Und es gibt ja sogar mehrfarbige Sorten. Frau Eleni, was haben Sie denn alles dabei bei Ihren vielen, vielen tausend verschiedenen Sorten? Wie weit geht denn da die Spanne?
Die Spanne geht von fast weiß bis zu schwarz. Heißt schwarz. Die meisten bezeichnen schwarze Tomaten als, ich bezeichne ja schwarze Tomate, die man, wenn man sie aufschneidet, innen drin auch ganz dunkel ist. Der schwarze Prinz, die schwarze aus der Krim, der schwarze Russe zum Beispiel oder
Black gibt, Cherry habe ich mal eine.
Genau, das ist der schwarze Prinz.
Ah, das ist der schwarze Prinz. Also manche Sorten haben unterschiedliche Namen.
Unterschiedliche Namen. Aha. Das ist auch das, wo man dann oft eine sehr große Vielfalt hat, hat aber viermal die gleiche, bloß in vier verschiedenen Sprachen. Namen. Und es gibt dann noch sogenannte blaue Tomaten, die wirklich sehr, sehr dunkel sind, aber es ist nur die Schale blau, wie die Schlehe, die Brombeere, die Aubergine. Das ist Anthocyan, heißt dieser Stoff. Und der bildet sich nur in der Schale. Das gab es auch mal bei Äpfel. Da hat man so ein Herz drauf geklebt. Wenn man das runtergemacht hat, war das unter dem Herz heller. Das war ein Anthocyan-Apfel. Und das sind jetzt keine alten Sorten. Die gibt es seit ca. 20 Jahren. Nicht durch Gentechnik, sondern durch gute Züchtungsarbeit. Und die sind auch sehr, sehr dunkel. Und die sind, wie gesagt, keine alten Sorten, maximal 20 Jahre. Es gibt auch jedes Jahr neue dazu und diesen, ich liebe sie sehr, weil sie sehr robust sind, sehr gesund und einfach ein Hingucker in einem Salat.
Ja, absolut. Und manche sind ja sogar gestreift, oder?
Ja, das sind entweder außen nur die Schale gestreift. Es gibt auch welche, die nennt man Bicolor. Wenn man die durchschneidet, sind sie innen drin marmoriert. Das stellt man sich so vor, sie malen jetzt Sonnenblume gelb, gelb, gelb mit Wasserfarben und gehen mit dem roten Pinsel rein. Und diese Schlieren da innen drin sind dann auch in der Tomate.
Also bei den Black Cherry, muss ich sagen, habe ich immer das Problem gehabt. Ich war mir immer gar nicht so sicher, wann die jetzt wirklich reif sind. Weil ich bin es gewohnt, dass, also ich habe auch eine gelbe Sorte. Klar, wenn es gelb ist, ist es reif. Bei den roten ist eh klar, die werden erst ein bisschen orange und dann wird es halt dunkler. Aber bei denen, die so ganz dunkel werden, wann erkennt man dann, wann man die ernten soll?
Wenn Sie es von der Optik her nicht wissen, einfach einmal ganz leicht drücken.
Wenn es anfangen, dass so ein bisschen weicher
dann
werden, oder?
Ein bisschen. Also, und dann noch einen Tag liegen lassen und dann essen. Wenn sie zu reif, nicht reif genug war, dann ist sie leicht säuerlich.
Ja, und dann sind manchmal die Kerne so ein bisschen grünlich. Ist das
auch das Zeichen, spielt keine Rolle. Es gibt auch ganz dunkelrote Sorten, die grüne Kerne haben.
Ah, okay.
Das, das ist immer sortenspezifisch.
Also die Kernsorte sagt nichts über den Reifegrad aus. Okay, wieder was gelernt. Gut, wenn man Expertin da sitzen hat.
Es gibt auch Kunden, die sitzen vor der gelben Tomate und warten, bis sie rot wird.
Ja, Mensch, wenn man es nicht weiß, wenn man es nicht denkt. Wenn man nicht, ja, auf der Sortenbeschreibung steht es ja normalerweise.
Eigentlich ja.
Wenn sie reif ist, ist sie gelb, gell? Jetzt gibt es ja schon Leute, die sagen, ja gut, ich möchte jetzt eine Tomate, die so mittelgroß und rot sei, wie man es heute kennt. Und wie die Sorte dann heißt, das ist mir ja egal. Aber jetzt unterscheiden sich die Tomaten ja nicht nur optisch, nicht nur vom Aussehen, sondern die haben ja auch sonst sehr unterschiedliche Eigenschaften, die unterschiedlichen Sorten, oder?
Richtig. Ich frage dann als allererstes, wo Sie es denn gern anbauen möchten. Freiland, Gewächshaus, Regendach oder im Kübel? Und dadurch entscheide ich, welche Sorte dann für den Kunden gut ist. Manchmal reizt es mich dann natürlich auch, dem Kunden was unterzuschieben. Wenn er nur rote will, dann kriegt er ein Geschenkpäckchen dazu, das definitiv nicht rot ist. Aber damit kann ich dann auch die Leute manchmal überzeugen, dass die Tomate eben nicht rot ist.
Mal
und nie rot war einfach. Früher.
Mhm. Nie rot war früher?
Nein.
Ah, interessant.
Nein.
Bei gelben Rüben weiß ich, dass die erst orange sind, seit es die Holländer so gezüchtet haben. Und vorher waren sie nämlich gelb, wie man in Bayern sagt, gelbe Rüben. Aber dass die Tomaten nicht ursprünglich rot waren, das ist jetzt mir neu.
Wie heißt die Tomate in Italien?
Pomodoro.
Heißt auf Deutsch?
Goldener Apfel.
Richtig.
Weil sie goldgelb.
Weil sie gelb war. Die ursprüngliche Tomate, die Wildtomate, die war gelb.
Mhm.
Und dadurch, dass man es mit ihr gut züchten und kreuzen kann, sind dann irgendwann die Roten entstanden.
Mhm. Und die haben sich irgendwie durchgesetzt, so wie die Orangefarben.
Ich weiß nicht warum. Und ich weiß nicht, warum das Rot so hängen geblieben ist, aber es ist so. Mhm. Also 80% der Kunden essen rote Tomaten.
Weil man es halt so gewohnt sein.
Ja,
also vieles geht halt schon nach Gewohnheit natürlich.
Es ist schon manchmal etwas frustrierend, wenn man so viele Sorten hat und dann wirklich ganz tolle vom Geschmack her und alles. Ah nee, ich will eine rote.
Also ich habe eine, die heißt tatsächlich auch Wildtomate, die ist gelb, die hat sehr, sehr kleine Früchte, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wo die Tomaten ursprünglich herkommen. Also ich weiß, dass sie aus Südamerika sind, aber genauer müssen Sie es uns jetzt erklären.
Also nachweislich mehrere tausend Jahre alt. Südamerika tatsächlich kamen dann nach Mittelamerika zu den Mayas und Inkas. Dort wurden sie bereits domestiziert, sagt man mal so. Da kamen die ersten schon größeren Tomaten raus. Und die Mayas und Inkas nannten sie ja Xitomatl, das heißt die Schwellfrucht, geschwollen. Mhm. Somit hat man gemerkt, dass sie wurde größer. Und der Christoph Kolumbus hat sie mit rübergebracht oder die Seefahrer schlechthin. Das Problem war damals, dass die kirchliche Obrigkeit erkannt hat, dass es ein Nachtschattengewächs ist, eben anhand der Blüte. Mhm. Und kirchliche Obrigkeit und die damaligen Hexer und Heiler hatten ja ein kleines Konkurrenzproblem. Und es war wieder eine von diesen Pflanzen, Tollkirsche, Bilsenkraut, Alraune, wo man Medizin draus gemacht hat.
Mhm, die und war auch, ja auch Hexenkräuter.
Genau. Mhm. Und auch daher, warum heißt die Tomate Nachtschattengewächs? Warum?
Ich weiß es nicht.
Also nicht, weil sie nachts wächst oder nachts keinen Schatten wirft, sondern weil eben diese Hexen und Heiler da Medizin draus gemacht haben. Und hat man da davon, von dieser Medizin zu viel getrunken oder gegessen, hatte man danach einen Schaden, Nachschaden, Nachtschatten. Mhm. So ist eine der Übersetzungen. Mhm. Und die ist bisher noch nicht widersprochen worden.
Mhm.
Die Tomate hat dann nur einen Zierpflanzencharakter gehabt. Es gab auch sehr viele mysteriöse Todesfälle. Komischerweise nur in der Obrigkeit, bis man drauf kam, das hat nichts mit der Tomate zu tun, sondern mit dem Essgeschirr. Die Normalmenschen haben halt auf Holz gegessen, die Obrigkeit auf Zinn. Und die Tomatensäure mit dem Zinn in Verbindung gab eine nicht besonders gesunde Mischung. Oh. Und daran sind die Leute gestorben.
Echt gleich tödlich ist
ja,
es?
Ja, sehr tödlich, ja. Die haben es nicht gut überstanden. Erst nachdem er dann wirklich die nicht mehr von diesen Zinntellern gegessen hat und die Biologen das auch dann rausgefunden haben und die Chemiker, war es gesünder zum Essen. Trotzdem hat sie ja immer noch den Charakter mit diesem giftigen Gewächs wegen dem Solanin.
Ja, was ja auch in Kartoffeln ist.
Genau. Und vor 2-3 Jahren kam auf wir in Bayern ein Bericht von einem Koch, der ganz viele grüne, unreife Tomaten als Chutney verarbeitet.
Ja, das habe ich auch schon gehört, dass man da Chutney macht.
Genau, und ich habe den dann angeschrieben, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch diesen Status. Es ist giftig, wirst alt wie eine Kuh, lernst immer noch dazu. Ich habe den angeschrieben und gesagt, das ist aber doch giftig. Und dann hat er mir geschrieben, nein, das Solanin geht beim Kochen kaputt, war ich anderer Meinung und habe eine wirkliche Tomaten-Koryphäe angeschrieben und die hat mir einen wissenschaftlichen Bericht geschrieben, hat aber noch dazu geschrieben, benutzt doch mal dein Hirn zum Denken. Das hat mir natürlich viel geholfen und es ist tatsächlich so, die Russen kochen seit zig Jahren ihre grünen Tomaten ein. Mhm. Die leben alle noch. Mhm. Die Amerikaner, die Ureinwohner, essen auch das Grün als Gemüse. Haben es auch überlebt. Es ist tatsächlich so, es gibt unterschiedliche Solaninarten. Ah. Das in den Kartoffeln ist tatsächlich nicht zerstörbar.
Ja.
In den Tomaten geht es durch Säuerung und durch Erhitzung auf 30% zurück.
Mhm. Also bei den Kartoffeln weiß man, das muss man wirklich wegschneiden.
Richtig,
und manchmal isst auch hat man keiner. Welche, die sind ja also so grünlich im Ganzen, also die tun wir natürlich ganz weg.
Richtig.
Aber bei den Tomaten ist immer so ein bisschen zweifelsvoll. Ja. Und Sie sagen, grün und roh, nein. Aber grün und gekocht oder gesäuert ist okay.
Grün unreif, mhm. Wohlgemerkt.
Grün unreif.
Ich rede von grün unreif.
Auch welche,
es gibt natürlich auch reife grüne Tomaten.
Ach du liebe Zeit,
die kennt man
da. Auch nur mit
Tasten. Normalerweise färben sie von diesem Dunkelgrün in ein Lindgrün. Also so, die verändern ein bisschen die Farbe. Mhm. Gibt einige Sorten, die tun das nicht. Da muss man tatsächlich drücken.
Mhm. Also meine Oma, weil wir jetzt gerade von der Geschichte sagen, also dann ist sie nach Europa gekommen und ist da erstmal mit viel Skepsis betrachtet worden. Meine Oma hat sich noch an die Zeit erinnert, als in unserem Dorf kein Mensch Tomaten kannte überhaupt. Mhm. Man hat ja jetzt nicht im Supermarkt eingekauft, sondern man hat ja die Sachen gegessen, die man selber angebaut hat und niemand hat Tomaten angebaut. Und sie hat immer gesagt, das ist eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm, mit den Flüchtlingen gekommen, mhm, dass die Tomaten anbauen konnten, wussten, wie es geht, und dann ist ratzfatz gegangen, dann wollte jeder Tomaten.
Richtig, 1905 hatte Benari, das ist ein Gärtner und ein Botaniker aus Deutschland, in seinem Buch geschrieben, dass man dieses Gemüse, Frucht, auch da wissen die Botaniker nicht, wie sie es nennen sollen, es ist ein Fruchtgemüse, mhm, gut essbar ist. Und man soll es doch bitte mal probieren. Und seitdem fängt es an, tatsächlich nach dem Krieg, durch die Ernährungssicherheit wurde das zwangsmäßig angebaut. Und da hat es dann einen Siegeszug angezogen. Mhm. Jetzt ist es das deutschen liebstes Fruchtgemüse. Mhm.
Also im Ausland denken ja die Menschen oft, dass die Deutschen am liebsten Kraut essen. Aber wir wissen es besser. Wir essen alle lieber jeden Tag Tomaten als jeden Tag Kraut.
Das ist richtig, ja.
Wie halten Sie es in der Zeit, wo es keine Tomaten frisch gibt? Dann essen Sie wahrscheinlich Ihre eingemachten, oder?
Richtig, wir, mhm, kochen sehr viel ein, wir, mhm, machen verschiedenste Produkte. Und wenn es denn mal wirklich sein muss, dann wirklich nur Cocktailtomaten, diese, mhm, kleinen Tomaten. Mhm. Aber wenn es geht, ich will niemandem zu nahe treten, nicht aus Spanien und nicht aus Holland.
Weil?
Wer einmal in Almeria war, in Südspanien, und dort diese Gewächshauswüste ansieht.
Mhm. Mare Plastico nennt man es ja.
Richtig.
Mhm. Also ein Meer von Plastikfolien,
was da kaputt ist,
angebaut werden.
Ja, mhm. Was kaputt ist, wird ins Meer geblasen. Die Menschen, die dort arbeiten müssen, unter unwürdigsten Umständen. Der Boden ist versalzen, ist überdüngt. Das Wasser wird den Naturparks außenrum abgegraben. Bloß damit wir in dem Winterhalbjahr nicht besonders wohlschmeckende Tomaten haben.
Mhm. Also es gibt ja immer mehr auch fränkische Tomaten.
Richtig.
Auch zu Zeiten, wo sie noch keine Saison,
richtig,
haben. Richtig. Also man muss nicht die nehmen, die,
nein,
von weit herkommen. Die hören Habe die Ehre. Und heute ratschen wir über die Tomaten. Und ich weiß ja nicht, wie viele Tomatenpflanzen Sie jedes Jahr anbauen. Mein heutiger Studiogast, die Andrea Illini, hat zuletzt 660 Pflanzen angebaut. Und das in 600 verschiedenen Sorten. Und was ich besonders interessant finde, Frau Illini, die meisten wachsen bei Ihnen ohne Tomatendach. Da heißt es immer, also ohne Tomatendach, da muss man schon in einer sehr bevorzugten Gegend wohnen, in Unterfranken vielleicht. Aber Sie kommen aus Mittelfranken und da funktioniert es auch. Haben Sie keine Probleme mit Krautfäule?
Doch, habe ich auch. Es kommt immer ein bisschen aufs Wetter an, wie halt bei allem auch. 2021 war ein reines Braunfäulejahr, ja, weil es war
verregnetes Jahr.
Richtig, mhm, es war kalt Sommer und, mhm, nass und 15 Grad und Wasser ist einfach ganz schlecht. 2018, 19 war es so heiß, dass Tomaten und Äpfel an den Stöcken oder an den Bäumen verbrannt sind. Aber die letzten Jahre, also ich war eigentlich zufrieden. Letztes Jahr war es schwierig, weil wir hatten 3 Wochen Regen im Juli. Mhm. Das haben sie locker weggesteckt. Im September hing noch sehr, sehr viel dran. Da kamen die nächsten 3 Wochen.
Mhm, und dann ist schlecht.
Das war dann die Braunfäule. Mhm. Aber ich, mhm, hatte eine wirklich gute Ernte. Von diesen 600 Stöcken, die bei uns stehen, sind ausschließlich 24 unter einem Regendach.
Das ist ja ganz wenig. Also ja. Gibt es so viele Sorten, die man wirklich draußen anbauen kann?
Da ich die meisten Sorten ja noch nicht kenne, weil sie vom Philippes sind, muss ich das ausprobieren. Und ich war überrascht, wie gut sie es überstanden haben. Es gibt ein paar empfindliche.
Sie können ruhig was zwischendrin trinken.
Wir haben hier einen Tomatensaft oder so.
Ja, können wir leider nicht anbieten. Wir können leider nur Wasser anbieten. Aber wir sind eine Live-Sendung, da dürfen wir einmal zwischendrin was trinken.
Mit
wenn die Stimme es erfordert. Sie müssen sich nicht quälen.
Mit dünner Haut, die gern aufplatzen. So die Cocktailtomaten zum Beispiel, die stehen dann unter dem Dach. Oder das Dach ist eigentlich ausschließlich als Schauwand gedacht. Da stehen die ganzen Ochsenherzen drunter.
Ochsenherzen sind die besonders großen Fleischtomaten. Gibt es so verschiedene Ochsenherzsorten auch? Das wusste ich gar nicht.
Entschuldigung. Es gibt in alle Farben. Weiß bis schwarz.
Okay.
Es gibt für mich den Unterschied zwischen herzförmigen und Ochsenherz. Eine herzförmige Fleischtomate hat innen drin Kammern.
Ja.
Eine Ochsenherz hat nur Taschen.
Habe die Ehre am Donnerstagvormittag. Es ist jetzt gleich 10 vor 11 und gerade hat uns die Andrea Illini erzählt, dass von ihren über 600 Sorten nur 2 Dutzend vielleicht unter Dach wachsen und die anderen wachsen alle im Freiland, was mich sehr erstaunt hat, weil ich eigentlich immer auf dem Stand bin, man muss ganz vorsichtig sein mit der Braunfäule. Kann es sein, dass auch diese Hybridsorten für diese Braunfäule-Probleme ein bisschen anfälliger sind als die Samenfesten, die Sie in der Regel anbauen, die Sie alle anbauen. Sie haben ja nur Samenfeste.
Also von den Hybridsorten sagt man ja meistens, dass sie besonders robust sind. Mittlerweile steht auch schon drauf resistent. Aber ich bin der Meinung, es gibt robuste ja, resistente eher nein, denn es ist wirklich eine Frage des Wetters. Wenn es 3 Wochen durchregnet und wir haben Temperaturen um die 15 Grad, dann sind auch die Hybriden kaputt.
Aber das ist einfach kein Tomatenwetter. Und da muss
das
man
ist
sagen,
kein Tomatenwetter, nein. Und ich muss es einfach anbauen, weil meine Schauanlage, die hat kein Dach. Und mein Garten hat eben auch nur dieses eine Dach mit den 24 Sorten. Ich finde, in die Gewächshäuser ist es zu heiß.
Ja, und oft zu feucht dann
eigentlich. Richtig.
Wenn man Gurken und Tomaten, sagen unsere Experten immer, nicht im gleichen Gewächshaus, das kann nicht gut gehen.
Sie haben unterschiedliche Anforderungen, das ist richtig. In den großen Gewächshäusern, die diese Ertragsanbauer haben, Scherzer, Drexler oder wie sie alle heißen, wenn man da einmal drin war zum Besuch, das ist ein Wahnsinnsklima da drin. Von wegen, es ist da nicht heiß. Es ist da eine unglaubliche, fast kühle Atmosphäre, also nicht kalt, kühl, weil diese Verdunstung der Pflanzen da eine ganz tolle Atmosphäre schafft. Aber nicht das, was wir in unseren 3, 4, 5, 6 Quadratmeter großen Gewächshäusern haben. Da ist es brutal heiß.
Und wir denken immer, meine Tomaten, die kommen aus Italien, die mögen es heiß. Sie schütteln den Kopf, das hört jetzt der Hörer nicht.
Südtäler, der Hochtäler der Anden, da ist es trocken und warm. Und auch da war niemand mit einem Dach drüber und auch keiner mit einem Stäbchen zum Hochwickeln und auch keiner mit einer Gießkanne und keiner mit einem Dünger.
Aber jetzt sagen wir mal, wenn ich irgendwo lebe, wo wirklich überdurchschnittlich in Bayern überdurchschnittlich viel Niederschlag ist, sagen wir mal, Bayerischer Wald und auch wirklich richtig kühl, Voralpenland, gibt es da auch Sorten, wo Sie sagen, die wächst bei Ihnen auch sogar draußen? Oder sagt man dann einfach, ja, da machen Sie halt ein Dach drüber, dann seien Sie auf der sicheren Seite.
Da würde ich dann tatsächlich auf die russischen Sorten gehen oder auf die osteuropäischen Sorten. Die wachsen, haben eine kürzere Vegetationsphase, also müssen schneller reif werden. Die haben zwar sehr viele Sonnentage drüben, also wenn man sich da Kasachstan und so weiter vorstellt, die haben sehr viele Sonnentage, aber diese Tomaten halten unglaublich viel aus. Und
guter Tipp.
Schmecken hervorragend. Es gibt alles, Cocktail bis Fleischtomaten, ganz viele Ochsenherzen. Malinovi kommt aus Russland und die sind wirklich total beliebt, sind rosane Tomaten.
Ja, muss man sich wieder umgewöhnen? Sind die alle rosa? Oder?
Nein, nein, aber es gibt eben gerade die klassischen russischen Tomaten, ukrainischen Tomaten sind tatsächlich sehr viel rosa.
Ja, die sind dann die gewöhnt wahrscheinlich. Und denken Sie, warum haben die in Deutschland alle so dunkelrote Tomaten? Viel ist ja wirklich Gewohnheitssache.
Ja.
Und ich weiß, dass Sie eine Sorte wirklich aus dem Gebirge haben.
Ja. Ich weiß nicht, wie der richtige Name ist. Mein Sohn war beim Bergsteigen und ist auf die Chafon-Hütte gegangen.
Und die ist die? In welchem Land?
Südtirol.
Okay, Südtirol.
Und ist, die haben einen eigenen Gemüsegarten hinten dran. Ich war auch schon dort. Und da muss eine Tomate runtergefallen sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob freiwillig oder er hatte halt die Hand runter, hat die mitgebracht. Ich war mir nicht sicher, ist es samenfest oder hybrid, aber nachdem es ja drauf das Gleiche rauskam, habe ich sie mehrere Jahre hintereinander angebaut und sie war samenfest. Es ist eine gelbe, leicht gerippte Fleischtomate. Ich wusste ihren Namen nicht, ich habe einen Eigennamen gegeben. In dem Fall heißt sie Basti Chafon.
Weil Basti ihr Sohn ist, der sie gebracht hat von der Chafon-Hütte, genau. Die auf wie hoch liegt?
Ich denke 1400 Meter.
Oh wow, und da ist die reif geworden?
Ja, toll. Die haben einen ganz tollen Gemüsegarten.
Mhm. Also ein Ausflugstipp für alle,
ja.
Die gern zum Bergwandern gehen, einmal den Garten auf 1400 Meter anschauen. Ja. Das ist ja an sich schon interessant. Was fällt Ihnen für andere Sorte ein, die man vielleicht leichter kaufen kann irgendwo? Also es gibt
schon
Saatgutversender, die samenechte Sorten versenden, wo man wirklich einfach dann bestellen kann.
Das ist so auf die Schnelle, fällt mir.
Also russische haben sie gesagt,
russische sind auf alle Fälle hervorragend.
Nicht verkehrt.
Nein.
Genau.
Es gibt auch Sorten aus Finnland oder aus Schweden und so weiter. Aber da muss man wissen, die sind ein bisschen vom Geschmack milder.
Also weniger Säure, oder was meinen Sie?
Meine österreichische Freundin würde sagen, geschmacksneutral.
Ach so, okay. Also die haben nicht so viel Aroma, wie wir es gern haben.
Aha. Sie werden aber feststellen, wenn Sie die gleiche Sorte haben und unterschiedliche Anbau, also Ton, Lehm, Sand, Ackerboden,
das Terroir,
dass die dass die tatsächlich alle drei unterschiedlich schmecken.
Also da, es macht auch einen Unterschied.
Und es kommt wieder Ihr Gießverhalten.
Ja.
Was für ein Verhältnis zu Ihrer Gießkanne haben.
Erklären Sie es uns.
Es steht ja überall, dass die Tomate ein Vielsäufer ist. Tun Sie es bitte nicht. Erziehen Sie Ihre Tomate, die soll selber arbeiten. Die soll, wenn sie im Boden steht, Wurzelwerk 1,80 Meter machen. Die soll sich da unten ihr Zeug selber holen. Denn wenn Sie täglich gießen, machen Sie einen Flachwurzler. Und damit ist irgendwann oben der ganze Nährstoff abgegraben, abgegriffen.
Ja,
und Sie haben eine geschmacksneutralere Tomate, die ist faul.
Aha.
Sie braucht einen Trockenheitsstress, um richtig gut aromatisch zu werden. Erziehen Sie bitte Ihre Tomatenpflanze, wenn schon bei den Kindern nicht hinkaut hat.
Aber ist es dann schon in der Wachstumsphase oder erst dann in der Reifephase?
Von der Aussaat her.
Ah, von Anfang an, sagen Sie.
Aha, interessant. Sobald die bei mir gekeimt sind, stehen die das erste Mal trocken, bis sie sich umlegen und erst dann kriegen sie wieder Wasser. Die wissen sofort, oha.
Oh, sie klingen aber total.
Ja.
Die kleinen Wurzeln, die waren
zu leicht. Das Leben ist hart, die müssen von Anfang an daran gewöhnt sein.
Okay, also das ist jetzt wirklich was Neues. Ich habe gesagt, die sind so klein und empfindlich, auf die muss man ganz besonders schauen, die darf man gar nicht aus den Augen lassen.
Nein, wie gesagt, wir reden nur von diesen Samenfesten. Die sind diese Behandlung gewöhnt.
Und Sie haben ja jetzt wirklich viele, viele Jahre Erfahrung und Sie sprechen ja auch aus Ihrer eigenen Erfahrung.
Ja.
Das haben Sie
ja
ausdrücklich gesagt, als ich Sie eingeladen habe. Das sind jetzt nicht die wissenschaftlichen Erkenntnisse, was Sie uns erzählen, sondern das, was Ihre persönlichen Erfahrungen Ihnen
Richtig.
Sagen.
Richtig, die ganzen Erfahrungen und wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, man lernt jedes Jahr noch dazu. Und ich bin immer überrascht, wie viel die Tomaten aushalten.
Interessant. Also ein interessantes Phänomen, was vielleicht auch viele schon erlebt haben, ist, wenn man irgendwo in Italien im Urlaub war, jetzt nehmen wir mal Sizilien als Extremfall, boah, da waren so tolle Tomaten, dann baut man die an, fragt noch, ob man die nachziehen kann, ja, kein Problem. Und daheim schmecken die ganz anders. Liegt es dann mehr am Klima, liegt es am Boden, an der Summe aus allem?
An der Summe aus allem. Wenn Sie da unten in Italien sind, Sie werden da niemanden sehen, der gießt großflächig. Die liegen teilweise am Boden.
Habe ich auch schon gesehen,
ja. Genau. Was dort machbar ist, weil wir.
Die würden bei uns faulen natürlich.
Die würden bei uns faulen. Ich baue auch im Boden liegend an, je nachdem, wie es Wetter ist. Besser ist tatsächlich im Hochbeet runterhängen lassen. Also keinen Stab, nichts. Das ist der einfachste Anbau überhaupt. Drüber runterhängen lassen an der Seite. Und je weniger sie gießen, umso aromatischer ist es. Punkt. Auch wenn die Fachleute sagen, durch dieses unregelmäßige Gießen platzen die Früchte auf. Ich bin der Meinung, sie platzen deswegen auf, weil sie abends gießen. Mhm. Und sie gehen auch nicht mit nasse Strümpfe ins Bett.
Also die abends können gießen, nachts, was ist dort für Unterschied? Für die Frucht?
Die Pflanze kann mit dem Wasser nachts nichts anfangen. Lagert es in der Frucht und dann platzt sie. Aha. Also gießen Sie bitte, wenn Sie merken, die eine schlappt, die steht auch im Schatten nicht mehr auf, dann kriegt die Pflanze am anderen Tag, Vormittag bis Mittag, kriegt ihr Wasser. Und zwar ordentlich 2 bis 3 Liter und das war's.
Pro Pflanze immer?
Pro Pflanze, einmal die Woche.
Einmal die Woche, ui, ja. Das ist nicht viel.
Nicht im Topfanbau. Ja, im Topfanbau müssen wir ein bisschen denken, gucken.
Das ist nur in der gewachsenen Erde, wo die nach unten gehen
Richtig.
Können. Im Topf ist ja natürlich die Erde schon sehr begrenzt.
Ja.
Da muss man,
ein bis zweimal die Woche.
Auch nicht öfter?
Nein.
Und wie groß ist dann der Topf pro Pflanze bei Ihnen?
Minimum 10 Liter, das ist ein Malerskübel. Wenn ich aber eine Fleischtomate drin haben will, Ananastomate, Ochsenherz oder überhaupt eine große Fleischtomate, dann brauche ich schon ein bisschen größer. Also man muss den Topf schon ein bisschen anpassen. 20 Liter, 25, je mehr, desto besser.
Ist dann groß.
Und aber, dann aber nicht 2 Pflanzen reinsetzen.
Also die Einzelpflanzen brauchen viel
Richtig.
Platz.
Und damit man auch die Finger vom Wasser ein bisschen weglässt, setzt man noch ein mediterranes Kraut dazu. Ein Basilikum, ein Oregano, ein Thymian, dem mache ich das Wasser auch nicht so gern.
Aber mein Basilikum, der schlappt immer schnell, wenn ich mal kurzzeitig vergessen habe. Aber der geht vielleicht dann auch tiefer. Also ich lerne schon sehr viel, ich merke schon, Frau Ilini. Jetzt gehen wir leider schon auf 11 zu und jetzt würde ich sagen, nach den Nachrichten gehen wir noch mehr in die Tipps, aber dann wirklich zum Vorziehen, was ja das ist, was wir jetzt als nächstes machen würden. Oder natürlich auch die Frage, wie man die Beete vorbereitet, weil das muss man auch frühzeitig machen.
Ja.
Und da freue ich mich auf die nächste Stunde und da werden wir wieder sehr viel interessante Sachen erfahren von der Andrea Ilini, die über 5000 Tomatensorten ihr eigen nennt.
BR Heimat, habe die Ehre.
Herzlich willkommen, wenn Sie gerade eingeschaltet haben. Ich bin die Edith Schuhwalter und mein heutiger Gast ist die Andrea Ilini aus Mittelfranken. Die Herrin ist über ein Tomaten-Saatgut-Archiv mit mehr als 5000 Sorten. Über ein paar der interessantesten Sorten haben wir in der letzten Stunde schon ein bisschen geredet. Und gleich gibt's Tipps für alle, die dieses Jahr selber ihre Tomaten vorziehen wollen. Wir hören, wann die richtige Zeit dafür ist, worauf es bei Licht und Temperatur besonders ankommt. Und sie sagt uns auch, wie wir verhindern, dass diese Pflanzen lang und blass werden, weil das ist ja ein verbreitetes Problem. Wer selber Tomaten anbaut, der weiß, erst nach den eisheiligen Mitte Mai dürfen die ins Freie. Aber Mitte März, sag mal, kann es losgehen mit dem Vorziehen. Und jetzt könnte man ja denken, Frau Ilini, da mache ich es schlau. Ich tue es schon im Februar vorziehen, da tue ich schon die ersten aussehen. Weil wenn ich es dann Mitte Mai auspflanze, dann sind ja die Pflanzen schon viel weiter entwickelt. Und dann kann ich ja bestimmt auch früher schon Tomaten ernten. Man will ja immer so früh wie möglich welche haben.
Das ist ein Irrglaube, denn der Unterschied zwischen Mitte Februar und Mitte März ist eine Stunde mehr Licht im März. Und wenn Sie im Februar aussehen, haben Sie lange, dünne, gangliche, schwächliche Pflanzen, die nicht eine Stunde eher eine Tomate dran haben wie vorher. Wir haben am Fensterbrett nicht die Möglichkeiten wie in einer Gärtnerei. Da ist das was ganz anderes. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Mein Glück ist, dass ich mit einer Gärtnerei verbandelt bin und dort ein Schalten und Walten kann, meinen eigenen Tisch habe. Ich habe ganz andere Bedingungen. Ich habe Hitze von unten, ich habe Licht von oben. Also meine Tomaten hängen sich nicht an die Fensterscheibe hin, weil sie nach Licht lechzen. Bitte säen Sie erst aus Mitte März. Das reicht vollkommen. Meine Pflanzen fange ich erst an am 20. März.
Ja, ich habe auch schon gehört von manchen Menschen, die sagen, ich mache vor dem 1. April gar nichts, weil das holen die wieder auf.
Ja,
und ist wenn ein schlechtes Wetter ist im März, dann ist ja trotzdem, es ist zwar ein längerer Tag, aber trotzdem weniger Licht.
Richtig, die Ausbeute am Licht und an Wärme ist einfach ist Nonplusultra für die Aussaat.
Jetzt, wenn wir der Reihe nach gehen, was zu tun ist, wenn ich selber Tomaten vorziehen möchte, dann sollte ich, so empfehlen Sie es, im Herbst eigentlich schon das Beet draußen vorbereiten.
Richtig, weil viele möchten gern düngen mit, was weiß ich, Kuh- oder Pferdemist. Man weiß immer nicht genau, wie scharf oder wie frisch der ist. Und so hat er halt über den Herbst die Möglichkeit, ein bisschen am Pulver zu verschießen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nach der Ernte und nach der ganzen Saison keine Lust mehr, im Herbst noch im Garten rumzugraben. Ich mache das tatsächlich auch erst im Frühjahr und achte halt dann auch drauf, was ich in die Erde bringe. Ich arbeite mit weitaus nicht so arg gedüngten Boden. Ich habe normalen Kompost, den habe ich bei mir zu Hause. Ich habe zweibeinige Mitarbeiter mit sehr vielen Federn.
Hühner?
Die dürfen jetzt die in der dann. Ganzen Anlage rumlaufen. Mhm. Die zerlegen wir jetzt den Garten komplett. Also der sieht gruselig aus. Aber das, was da übrig bleibt, wird alles zusammengerecht und wird dann im Beet untergestochen. Und das ist alles, mehr nicht. Mehr wird nicht gemacht.
Mhm. Und jetzt haben wir ja, es heißt immer, die nächsten Tage sollen gleich richtig frühlingshaft warm werden. Also was direkt im Freiland ist, das muss ja erstmal abtrocknen jetzt. Aber wenn man jetzt ein Tomatenbeet unter Dach zum Beispiel hat, dann wäre ja jetzt vielleicht schon ganz gut.
Dann kann man jetzt sehr gut vorbereiten, genau.
Also wie würden Sie es da rein noch empfehlen, was man machen soll, wenn man jetzt zum Beispiel keine Hühner hat?
Ich würde in Kompost erst einmal leicht einbringen. Man sagt ja, nicht so arg mehr umstechen, weil sonst die ganze Bodenkultur auf dem Kopf steht.
Ja, dass die Bodenlebewesen, die jetzt oben sind, plötzlich dann unten sind, also nichts mehr umstechen.
Richtig, also einfach nur einbringen, einrechen oder das Ganze dann im Pflanzloch später erst machen, indem ich ein Pflanzloch mache und das Pflanzloch vorbereite mit Kompost. Was ich auch nicht mache, ich tue entweder eine Handvoll Brennnessel rein oder bevorzugt Schafwolle. Erstens unterstützt man die Schäfer, die ja mittlerweile für ihr Produkt gar nichts mehr kriegen. Eine Handvoll also Schafwolle,
die Wolle, genau.
Unten und den Wurzelballen draufstellen. Hat mehrere Vorteile. Ich habe einen Stickstoffstarter. Durch das.
Meistens ist auch noch ein bisschen ein natürlicher Schafmist mit dran an der Wolle, da
genau,
ist ja noch
es
besser.
Genau, ungereinigte Wolle. Dann habe ich das Wasser konzentriert an der Pflanze durch die Schafwolle und die Wühlmäuse beißen nicht rein.
Wühlmäuse sind auch manchmal ein Problem.
Richtig. Und seitdem ich mit Schafwolle arbeite, habe ich keinen Verbiss mehr.
Ach, tatsächlich?
Nee, also ich... Die mögen es nicht da reinzubeißen.
Und dann, also jetzt, wir bereiten jetzt das Beet vor und was machen wir dann damit bis Mitte Mai?
Gehen lassen, wieder ruhen lassen.
Einfach lassen?
Ja.
Nichts abdecken, nicht mulchen, gar nichts, einfach liegen lassen?
Einfach liegen lassen, weil das Mulchen fangen wir da erst dann an, wenn wir eingepflanzt haben, weil sonst liegt das Zeug im Weg.
Aber es begrünt sich ja dann schon ziemlich selber, bis es soweit ist.
Das muss man dann schon wieder entfernen.
Aber erst beim Anpflanzen oder bevor irgendwelche Samen sich aussehen.
Das ist richtig.
Das ist auch so eine wichtige Grundregel, die wir von unseren Veitshöchheimer-Experten und Expertinnen gelernt haben. Okay, also dann sagen wir, die nächsten sonnigen Tage nutzen wir zum Beet vorbereiten. Und Mitte März und nicht früher fangen wir an mit dem Aussehen.
Ja.
Und jetzt geht es ja schon mal los. Was nehmen wir da für eine Erde und wo stellen wir die Töpfchen rein?
Die Erde, das ist ein großes Problem. Es wird ja überall die Aussaaterde.
Ja, wird empfohlen, weil die schön fein ist und weil die nicht so viele Nährstoffe hat und es sei besser für die kleinen, ganz jungen Pflänzchen, weil sonst die Wurzeln verbrennen, heißt es immer.
Gab es früher Aussaaterde?
Ich weiß es nicht.
Nein. Früher hat man einfach noch ein bisschen selber gedacht, hat eine Erde vom Jahr vorher genommen, von irgendeinem Topf, die ein bisschen ausglutscht. Da ist ein bisschen noch was drin an Futter, aber nicht mehr viel. Die hat man genommen. Aussaaterde ist tote Erde. Auch wenn ich mich jetzt wieder unbeliebt mache bei der Industrie, ich kann es nicht ändern. Aussaaterde ist tote Erde.
Die ist halt besonders fein. Und ich stelle mir schon immer vor, dass halt dann diese zarten Pflänzchen leichter durchkommen.
Wenn Sie einen Topf vom Jahr vorher nehmen, den durch ein Sieb durchschütten, haben Sie feiner, den geht gar nicht mehr. Und dann bereiten Sie Ihre Saatschale vor, eben mit dieser Erde, welche auch immer, machen die schön feucht und dann legen Sie Ihre Tomatensamen obendrauf. Auf die feuchte Erde. Und wenn Sie sehen, die werden ein bisschen glasig, das ist gut. Und dann können Sie Abdeckmaterial nehmen, Perlit oder Sand, ganz normaler Vogelsand. Ganz dünn draufstreuen, nur so dick, wie das Saatgut selber ist. Deckel drauf, fertig. Und jetzt die Finger weglassen, bis die Dinger gekeimt sind und circa 2 Zentimeter hoch, dann lüften. Täglich lüften, auch einmal abtrocknen lassen. Richtig, dass es trocken ist. Die legen sich dann schon um und schreien nach Durst. Dann kann ich wieder Feuchtigkeit reinbringen. Und dann lassen wir sie erst einmal schön kräftig werden und dann kommt das Vereinzeln, das Pikieren.
Moment, ich habe ja noch
so
eine
schnell.
Frage vorher.
Ja.
Also im Idealfall wachsen die dann schön gerade. In Wirklichkeit, bei mir ist es immer so, die drehen sich immer alle Richtung, die neigen sich Richtung Fensterscheibe. Und soll ich die jetzt immer rumdrehen?
Richtig, umdrehen, so oft wie möglich.
Ja, okay, gut. Mhm.
Oder Sie streichen auch mit der Hand drüber, Sie bewegen die Pflanzen richtig.
Aha.
Denn durch diese Bewegung entstehen Zellrisse im Stängel und den muss ich jetzt erstmal kitten.
Und das wäre gut.
Das wird gut, dadurch wird der Stängel kräftiger. Aber das Drehen hilft genauso.
Mhm. Weil man denkt, wenn ich die jetzt so lasse, die werden ja immer schiefer. Mhm. Aber gut, dass ich jetzt mal das...
Das ist das, was ich sage, Sie haben das Licht von der Seite, ich habe das Licht von oben.
Ja, wir haben natürlich, der normale Mensch hat es leider nur von der Seite. Und alle Fenster sind voll, alle Fensterbretter, die Richtung Süden wären natürlich am schönsten.
Richtig,
muss man sagen.
Genau.
Mhm. Ja. Und wenn man lauter Südfenster hätte, wäre es noch besser. Und wie ist es von der Temperatur?
Warm. Warm, besser über 20 Grad.
Mhm, zum Keimen.
Zum Keimen.
Mhm. Und wenn es dann, jetzt sind Sie wieder...
Und dann kommt die erste richtige Arbeitsaktion, das Pikieren, das Vereinzeln. Ich mache ja normalerweise so, ich sähe mir 5, 6 Stück auf mal aus, weil sähst du nur eins, kommt nichts. Sähst du 5,8, weil dann hängen 3 zusammen. Und dann bereite ich mir Töpfchen vor und in dem Fall Töpfchen schon mit 12 cm Durchmesser. Dann, die überstehen dann die Zeit bis zum Auspflanzen gut und haben Platz, sich da einen ordentlichen Wurzelballen zu bilden. Manche pikieren 2-3 Mal, aber das ist mir...
Bei 600 Pflanzen ist ein bisschen viel Arbeit.
Ja. Und dann bereite ich die Töpfe vor, mache sie auch schön feucht, mache ein Loch in die Mitte und setze den Keimling rein, bis das Keimblatt, das sind die Schwerter, auf der Erde liegen.
Mhm.
Also ist die weg bis auf 2 cm. Schön zugraben, nicht mehr angießen, weil die Erde ist ja nass.
Mhm.
Diese Aktion, wenn sie überstanden hat, dann werden sie kühler gestellt, hell und kühl. Die können bis auf 10 Grad runtergestellt werden.
Ah ja, okay.
Dadurch stellen die ihr Wachstum ein und gehen nur ins Kräftige.
Ah.
Weil wir haben ja noch 6 bis 8 Wochen bis zum Auspflanzen.
Wichtiger wäre ja, dass sie einen ganz tollen Wurzelball machen.
Richtig.
Dass sie nach oben immer länger wird.
Exakt, genau.
Mhm. Auf 10 Grad, so kühl stellen sie die. Aha.
Und auch dann nur gießen, wenn sie sagt. Und sie spricht ja, wir hören es bloß nicht.
Also sie sagt es dadurch, dass sie eben den Kopf hängen lässt.
Genau.
Mhm.
Und dann nicht oben in den Topf gießen, sondern unten gießen, dass die Wurzel weiß, ich muss nach unten arbeiten.
Ach so, Sie stellen die dann praktisch in den Übertopf und gießen das Wasser nur
die
in den Übertopf?
Die stehen in Schalen.
Oder in Schalen machen sie.
Und das wird dann nur in die Schale gegossen. Die müssen sich von unten das Wasser holen.
Mhm.
Somit weiß die Wurzel, sie hat... zu arbeiten nach unten.
Und wie tief ist denn der Topf dann, den Sie nehmen?
Diese 12er Töpfe sind ja bestimmt 12 cm hoch und 12 cm im Durchmesser.
Aber eigentlich werden, je tiefer die Töpfe werden, desto besser wäre es wahrscheinlich.
Das ist richtig. Man kann auch so Joghurtbecher nehmen, die großen Joghurtbecher, die Pfundbecher, unten Löcher reinmachen und da reinpflanzen. Wäre ideal auch.
Und recht einzeln, gell? Also dann brauchen die schon Platz. Also dann darf man nicht mehrere zusammenpflanzen.
Gell? Nein, einzeln. Jede Pflanze hat dann ihren eigenen Topf, weil mit dem, also ohne Topf, sondern diese Pflanze kommt ja dann in die Erde.
Habe die Ehre heute mit Andrea Illini. Sie baut seit 30 Jahren Tomaten an und zwar über 5000 Sorten, also mehrere tausend Sorten. 30 Jahre hat sie Erfahrung. Und heute gibt sie uns Tipps, was wir richtig und falsch machen können, wenn wir selber Tomaten vorziehen. Gerade haben wir gehört, früher anfangen als Mitte März bringt eigentlich nichts. Mitte März ist der optimale Zeitpunkt, weil dann die Licht eben genügend da ist. Und Licht ist einfach das Allerwichtigste für die Pflanzen. Jetzt haben wir schon so weit, dass die Pflanzen groß genug sind und dass die Zeit reif ist fürs Auspflanzen. Also geistig begeben wir uns Richtung Mitte Mai. Jetzt muss man natürlich überlegen, Frau Illini, pflanze ich ins Hochbeet, pflanze ich in die gewachsene Erde oder pflanze ich in den Topf? Was muss ich da für unterschiedliche Dinge beachten?
Das Allerwichtigste ist, ich muss tief genug pflanzen. Denn der Stiel der Tomate, der Stängel, hat immer schlafende Wurzeln, Adventivwurzeln in sich. Das heißt, wenn ich sie hinlegen würde, würde sie sich permanent festwachsen. Und je mehr Wurzelwerk ich habe, umso mehr Mund habe ich. Denn die Wurzeln sind der Mund, der die Nährstoffe aufnimmt. Wenn ich jetzt also einen Eimer habe, einen Kübel, in dem ich pflanze, mache ich unten meine erste Schicht als Stickstoffstatter rein, zum Beispiel Brennnessel oder die Schafwolle wieder, ein kleines bisschen Erde. Und dann stelle ich meine Tomatenpflanze bitte ohne den Übertopf da rein. Und dann fülle ich den Topf zur Hälfte mit Erde. Die Tomate mag noch gar nicht einmal rausschauen ganz, aber ist egal. Wie Kartoffeln auffüllen, Erde mitsamt der Blätter zudecken. Bitte ich mache die Blätter nicht weg, denn ich bin der Meinung, das ist eine Wunde an der Pflanze und ich lang auch nicht mit dem blutigen Finger in die Erde. Habe ich einen Pilz in der Erde, ist er in der Pflanze drin. Also lasse ich die Blätter dran und wenn die dann rausgewachsen ist aus dem Eimer, fülle ich den Eimer komplett auf.
Also Sie füllen die Erde bis über die Blätter ein,
ja.
Lassen die Blätter dran. Also wie viele Stockwerke?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, wie groß die Pflanze ist. Mhm. Wenn es also eine sogenannte Stabtomate ist, die nach oben wächst, locker mal bis zum dritten Blattpaar.
Oh,
bei Buschtomaten natürlich nicht. Die sind von sich aus nicht so groß und die verbuschen sich ja unten schon. Die pflanze ich halt so gut es geht etwas tiefer.
Mhm. Und die Buschtomaten sind ja die eigentlich für die Kübel Zucht immer empfohlen werden, oder?
Ja, man braucht halt wenig tun. Und für die Leute, die einfach sagen, ich möchte Tomaten, aber will möglichst wenig damit zu tun haben, weil ich mir da damit diese Ausgeizerei spare.
Also Buschtomaten muss man nicht ausgeizen und man muss sie auch nicht so sehr hochbinden, oder?
Nein, normal nicht. Es gibt auch welche, die brauchen einfach nur mal einen Stab, Meter hoch. Und da werden sie, die mittlere, der dicke Stamm festgebunden. Aber ansonsten lässt man die Finger weg.
Mhm. Und jetzt machen Sie es ja so, dass Sie mehrere Triebe gleichzeitig ziehen.
Richtig. Es gibt ja die überlieferte Herkunft. Der Geiztrieb nimmt den Haupttrieb in Saft weg. Und somit werden die Tomaten
so
kleiner.
So haben wir es gelernt, genau.
So haben wir es gelernt. Dann frage ich immer, habt ihr einen Apfelbaum zu Hause? Ja. Dann hat der Apfelbaum auch nur einen Ast in der Mitte und keine Seitenäste. Natürlich nicht. Dann nehmen die alle Äpfel an den Seitenästen weg? Ja, natürlich auch nicht. Ja, warum macht ihr das dann bei den Tomaten?
Weil wir es so gelernt haben.
Richtig, weil wir es so gelernt haben.
Weil eine Tomate kein Apfel ist.
Ja, aber die Buschtomate wird ja auch nicht ausgegeizt. Das hat der Mensch der Tomate angetan. Sie können eine Tomate mehrtriebig wachsen lassen. Ich gehe wieder auf die Erwerbsanbauer, die Gewächshausanbauer, die ziehen alle zweitriebig, ohne Haupttrieb. Die ziehen nur mit zwei Geiztriebe.
Denn ach, die machen den mittleren raus?
Ja. Also die nicht, das macht die holländische Industrie, wo die Jungpflanzen hergezogen werden. Die pinzieren den mittleren raus, weil der Hauptast ist die brave Mama und Papa. Die hat in regelmäßigen Abständen ihre Fruchtansätze und die Geiztriebe, das sind die ungezogenen Kinder, die schratzen, die machen, was sie wollen. Die bilden wesentlich mehr Fruchtansätze und Blütenansätze und dementsprechend tragt sie auch mehr.
Das habe ich noch nie gewusst. Aha.
Ja, es kann schon sein, dass das Ochsenherz dann keine 600 Gramm mehr wiegt, sondern nur noch 550, aber ich habe da dafür statt 15 habe ich 45.
Ja, Wahnsinn. Also manche Tomaten, Pflanzen, die wachsen eben nicht so, dass sie in der Mitte schön den einen Trieb haben, sondern die teilen sich von sich aus in zwei an irgendeiner Stelle.
Das gibt's auch. Es gibt diese Fleischtomaten, die haben in der Mitte eine Narbe, das sieht man. Von Anfang an sieht man diese Narbe. Die sagt dir, nimm die Finger weg von mir, ich bilde oben zwei Köpfe. Also die spaltet sich oben, hat einen Spalttrieb. Und den sollte man lassen. Das Problem ist, der Spalttrieb spaltet sich wieder.
Aha.
Und irgendwann gehen einem die Stecken aus. Also man muss irgendwann einen Cut machen. Aber je mehr Triebe sie lassen, umso mehr fördern sie die Blattgesundheit. Denn man muss eins wissen, das Wichtigste an der Tomatenpflanze ist das Blatt,
ja, nicht die Frucht. Ja, das ist das Kraftwerk praktisch.
Das ist der Magen der Tomate. Und je mehr Blätter ich entferne, umso mehr Magenverkleinerung habe ich.
Ja, ja.
Die verbrauchten Blätter, die kranken Blätter kann ich wegmachen. Alles, was unter dem letzten Fruchtansatz war, kann ich wegmachen. Aber macht bitte nicht alle Geiztriebe weg. Lasst denen ein paar frische Geiztriebe, um einfach frisches Blattgrün zu haben zur Ernährung der Früchte.
Aber dann hat man ja Angst, dass es zu dicht wird alles und dass sich dann die Feuchtigkeit drin besser hält und dass man dann eben Krankheitsprobleme kriegt.
Drum kriegt Blättern. Jeder eigene Trieb einen Stecken. Oder eine Schnur. Also sie werden auseinandergezogen wie so eine umgedrehte Pyramide. Jeder Geiztrieb bekommt einen eigenen Stecken, wird wie eine eigene Pflanze behandelt.
Und wie groß ist dann der Abstand zwischen den Pflanzen?
Bei mir auf alle Fälle zwischen 80 Zentimeter und einem Meter.
Oh, ja, ja, okay.
Ja. Ich weiß, da
das ist zucken, der Unterschied.
Zucken jetzt die kleinen Gewächshausanbauer ja, im Hobbygarten.
Zwei
richtig.
Pflanzen unter.
Dann stell den Rest aus.
Ja, ja, das haben wir ja auch in der ersten Stunde schon gehört. Also für diejenigen, die erst in der zweiten eingeschaltet haben, bei der Frau Elini wachsen nur die allerempfindlichsten unter Dach. Haben sie überhaupt im Gewächshaus, ja gut, in der Gärtnerei, wo sie auch anbauen.
Da stehen sie, aber das ist...
Aber daheim haben sie unter Dach.
Ja.
Die allerwenigsten und die allermeisten sind interessanterweise im Freiland.
Ja.
Und sie kommt nicht aus Unterfranken, sondern sie kommt aus Mittelfranken, wo es auch öfter mal regnet.
Jo.
Und vielleicht, das wiederholen wir jetzt einfach nochmal für diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben. Es gibt ganze Landstriche, wenn da die Sorte herkommt. Sie haben gesagt, Russland zum Beispiel oder Ukraine, wenn solche Sorten sind, die kann man jederzeit draußen haben, auch in Gegenden, wo es mehr regnet,
weil
die das überstehen werden.
Die im Fichtelgebirge und so weiter, die bauen alle diese russischen oder viele dieser russischen Sorten an.
Und all dieses Wissen werden wir jetzt mal auf uns wirken lassen. Habe die Ehre heute mit Andrea Elini aus dem Landkreis Roth. Dort baut sie jedes Jahr um die 600 verschiedenen Tomatensorten an und zwar jedes Jahr wieder andere, damit alle 5000 Sorten, die sie hat, oder über 5000 sind es mittlerweile, auch rechtzeitig drankommen irgendwann. Das machen sie aber nicht ganz alleine, oder Frau Elini?
Nein, das ist alleine nicht machbar. Es ist nur möglich mit einem starken Mann im Hintergrund. Und er unterstützt mich jetzt in der Auspflanzphase oder in der Erntephase, indem er mir dann ordentliches Essen am Tisch stellt.
Aha, er ist der Koch in der Familie.
Genau, er ist dann der Koch in der Familie im Sommer. Und er macht die ganzen Mitsteuer und Zeug und war. Das ist, er ist der Kaufmann. Oder er muss dann die Sachen einpacken zum Einfrieren, weil wir ja das Saatgut alles einfrieren. Und das muss er machen. Und er hält mir da ganz vielen Rücken frei. Alleine ging es nicht. Wir sind wirklich nur zu zweit.
Also ist ja schon wirklich extrem. Also Sie haben selber gesagt, ich glaube, ich bin tomatenverrückt.
Oh ja.
Sie sind Ihre Worte.
Das ist richtig.
Hat es irgendwann eine natürliche Grenze jetzt mit über 5000 Sorten? Oder ist es wie bei Bücherfreunden, die haben schon das ganze Haus voll, aber es gibt ja immer wieder neue und die auch interessant sind.
Ja, es sollte eine Grenze haben. Ich sage auch jedes Mal, wenn ich auf irgendeiner Saatgutmesse bin, ich gehe nicht zu den Kollegen, ich werde mir keine neuen Sorten holen, das klappt nie.
Es ist immer ein Vorsatz.
Es ist immer ein Vorsatz, ja. Also man trifft sich mit Gleichgesinnten, mit anderen Saatguterhaltern. Wohlgemerkt, ich bin Saatguterhalter, kein Züchter.
Also Züchter wäre jemand, der neue Sorten
richtig.
Züchtet. Und Sie sorgen dafür, dass die alten Sorten erhalten
Ja, das
bleiben.
Sollen die Fachleute machen. Aber man hat einen großen Kreis an Gleichgesinnte und mit denen trifft man sich. Und dann hast du die schon? Hast du die? Nein, ich will die nicht, aber ich muss sie unbedingt haben. Und so geht es einfach weiter.
Es ist ein bisschen ein Virus, der
Ansteckend, nicht heilbar.
Aber kann man sich die alle merken überhaupt?
Alle, die angebaut wurden bei mir zu Hause, da kann ich Ihnen teilweise von den letzten Jahren noch sagen, wo sie sogar gestanden sind, der Stellplatz.
Oh.
Und zu denen habe ich ein Gesicht, da weiß ich den Geschmack, da weiß ich, wie sie ausschauen. Das ist der Nachteil, wenn meine Anbauer das machen. Da habe ich dann nur das Foto und deren Geschmack.
Also befreundete Tomaten.
Richtig.
Auch Fans.
Ja, entweder ich gehe hin und ernte dort selber, was dann in Österreich ein bisschen blöd ist, weil es ein wenig weit weg ist. Aber ansonsten schaue ich mir das schon an, wie sie es machen, probiere die dann auch. Aber wenn sie bei mir im Garten sind, über die weiß ich alles. Also deren Kinderkrankheiten kenne ich.
Und kann man jetzt eigentlich von der Farbe auf die Geschmacksrichtung schließen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass reife grüne Tomaten.
Reife grüne?
Reife grüne Tomaten.
Gibt's auch.
Evergreen, Smaragdapfel, Green Zebra, Giant Green und so weiter und so weiter. Extrem tomatig sind. In München auf dem Viktualienmarkt muss einmal eine Verkostung gewesen sein, an einem Marktstand mit 5 verschiedenfarbigen Tomaten. Die Leute haben alle gesagt, die Grüne wollen wir nicht essen, das ist die Unreife. Da haben die Augen zugebunden gekriegt und 80% haben gesagt, die Nummer 3 war die bei der Oma im Garten und das war die Grüne.
Also die schmeckt am tomatigsten interessanterweise.
Ja. Und sie ist vor allen Dingen sehr verträglich. Es gibt immer mehr Leute, die eine Histaminunverträglichkeit haben. die keine roten Tomaten mehr essen dürfen. Die können weiße, gelbe, grüne Tomaten essen, ohne dass sie Probleme haben.
Mhm. Und manche Tomaten haben ja sehr viel Säure und manche haben, ja, also schmecken extrem süß. Manche mögen es gar nicht so süß. Ja,
richtig.
Aber ich persönlich bin eigentlich schon ein Fan von der süßen Tomate. Kann man das auch schon am Namen irgendwo ablesen oder muss man halt da die Sorte kennen?
Doch, es gibt welche, die haben das Wort süß im Namen drin. Mhm. Ochsenherzen sind sehr häufig süß. Mhm. Aber gerade die Cocktailtomaten gehen in die süße Richtung.
Und dann jetzt, wenn man die Sorten aussucht, dann überlegt man ja schon ein bisschen, wie viel will ich als so für einen Salat verwenden und will ich vielleicht welche eher für Soßen, aber es gibt natürlich auch noch andere Verwendungszwecke.
Sie können ganz viele verschiedene Produkte damit machen, vor allen Dingen mit dem, was übrig bleibt. Mhm. Da ist es egal, welche Form und welche Farbe. Wenn Sie jetzt eine Tomatensuppe haben wollen, die nur gelb ist, was auch geht, nehme ich natürlich nur gelbe Tomaten.
Rein für die Farbe halt,
ja,
für
genau.
Die Optik.
Aha. Aber wenn ich natürlich reine grüne Tomaten einkoche, das schaut etwas merkwürdig aus, um es vorsichtig zu sagen. Es gibt keine schöne Farbe.
Und dann mischen Sie dazu, oder?
Nee, also die mische ich mit den roten zusammen.
Also eine sehr berühmte Sorte ist ja die San Marzano, die viele haben, also ich habe es noch nie gehabt, muss ich sagen, weil man denkt, ach, diese italienische Sorte, die wäre bei mir bestimmt nicht so toll. Was haben Sie da für Erfahrungen?
Die San Marzano ist eine Flaschentomate, die normalerweise, so wie die Roma auch, die Tomate ist, die in den Dosen verkauft wird, weil sie sehr wenig Klipper drin hat, also verhältnismäßig feuchtigkeitsarm. Wir essen die San Marzano hier immer voll ausgereift. Ich mag sie so nicht. In Italien wird sie mit einem Grüntouch gegessen, da hat sie einen ganz anderen fruchtigen Geschmack.
Ach, ehrlich?
Ja.
Mit Absicht nicht ganz ausgereift?
Nein. Die schauen eher halbgrün noch aus, schmecken ganz anders als die vollreifen. Es gibt bessere Flaschentomaten. Zum Einkochen ist die fantastisch, weil sie eben nicht so arg wässrig wird. Bei den Flaschentomaten muss man wissen, sie haben einen hohen Kalziumbedarf. Das heißt, sie haben gerne mal unten diese Blütenendfäule.
Ja, dieser schwarze Fleck.
Genau, unten. Das ist keine Krankheit, das ist nur eine Mangelernährung. Der Boden ist zu gut gedüngt, man hat es ein bisschen zu gut gemeint. Und durch die Wurzeln kommt das Kalzium nicht mehr rein. Und jetzt bin ich auch wieder gegen diese biologische Meinung oder chemische Meinung. Das Kalzium im Boden ist anders gebunden als das, was wir in Brausetabletten haben. Trotz alledem habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich 2 Brausetabletten auflöse in 5 Liter Wasser und es über die Blätter gebe, wobei das Blatt wieder der Magen ist, Blattdüngung, dann umgehe ich den Wurzelbereich und habe das Kalzium sofort in der Frucht, vom Blatt in die Frucht und kann da damit vorbeugend gegen diese Blütenendfäule arbeiten. Habe ich schon in der Frucht, das geht nicht mehr weg.
Ja, okay.
Aber ich kann es vorbeugend auch machen. Wenn ich weiß, die San Marzano hat das immer, also kriege ich vorher schon einmal Kalzium.
Also gilt auch für alle anderen Sorten, wo man es natürlich schon festgestellt hat,
wir kriegen
gerne die
oben. Genau, Ovale ganz gern und die Ochsenherzen auch.
Und das ist aber schon sortenabhängig.
Das ist sortenabhängig.
Es gibt schon Sorten, die das kaum kriegen oder viel weniger.
Ja.
Bei der gleichen Düngung.
Richtig.
Und jetzt, wenn jemand zum Beispiel mit Mist düngen kann ja gar nicht jeder, der in der Stadt lebt. Mit welcher Tierart haben Sie da die besten Erfahrungen?
Pferdemist, Pferdeäpfel ist hervorragend. Wenn ich nicht weiß, wie frisch er ist, dann tue ich ihn oben drauf später. Ich mache so einen Gießrand.
Aha.
Und da tue ich oben drauf 2-3 Pferdeäpfel, keine Ahnung, und nimm den Dünger mit rein. Dann verbrennt er mir die Wurzeln nicht mehr. Wenn ich ihn unten rein tue und der ist zu frisch und ich setze die Pflanze drauf, habe ich eventuell Verbrennungen an den Wurzeln.
Mhm. Ganz und oben trägt es dann quasi nur das Wasser ab, oder?
Richtig, genau. Das löst das Wasser.
Aber wenn es austrocknet, ist dann nicht?
Das Wasser löst es wieder auf.
Aha.
Vorsichtig bitte bei Geflügel. Geflügel ist sehr scharf, Geflügelmist. Der sollte eigentlich 4 Jahre ablagern, ein bisschen mit Holzspäne oder mit Sand. Sonst verbrennt er sehr schnell.
Sie haben ja selber Hühner, haben Sie vorhin gesagt, die durch den ganzen Tomatengarten durchgehen. Aber wenn die so was Einzelnes fallen lassen, ist wahrscheinlich nicht so extrem, wenn man.
Ja. Also die Hühner sind im Sommer natürlich nicht mehr draußen, weil auch die lieben Tomaten sehr.
11.49 Uhr ist schon geworden jetzt mit der Bayerischen Bloß. Und Frau Ilini, was sagen Sie jetzt jemand, der jetzt sich angesteckt fühlt und sagt, also ich möchte es jetzt zum allerersten Mal probieren. Was ist Ihre Empfehlung? Wie viele Pflanzen soll man zum Erfahrung sammeln als erstes ausprobieren?
Kommt ein bisschen von der Familiengröße, hängt ein bisschen ab. Aber ich würde mal mit 5 Stöcke anfangen. Natürlich 5 verschiedene, weil sonst bleiben wir wieder nur bei rote Tomaten hängen.
Sie ist eine Freundin der Vielfalt und sie hat es auf dem T-Shirt sogar stehen. Wir lieben Vielfalt. Und an dieser Schlussantwort haben wir es jetzt wirklich gemerkt. Frau Eline, ich kann nur sagen, also Sie müssen im Sommer einfach nochmal kommen, weil wenn wir dann die Tomaten da haben, dann stellen sich wieder ganz andere Fragen. Aber für heute sage ich ganz herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute für Ihre Tomatensaison.
Herzlichen Dank fürs Dasein und ich komme gern wieder.
Das freut uns.